Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe-Info vom Freitag, dem 13. November. Heute mit den folgenden Themen. Die fetten Jahre sind vorbei. Anlässlich der Berner Gemeinderatswahlen sprechen wir mit Sicherheits- und Umweltdirektor Reto Nause über die Sparmaßnahmen.
Wir sind in einer 4-zu-1-Konstellation im Gemeinderat. Solche Mehrheiten sind ungesund und verleiten dazu, dass man sich etwas in eine Selbstbedienungsmentalität verfällt.
Dann die Textsammlung «Krankheit in digitalen Spielen» bietet einen vielseitigen akademischen Blick auf den Umgang von Games mit Krankheiten.
Also wenn Tetris direkt nach einem traumatischen Ereignis gespielt wird, zu einem bedeutenden Anteil zum Beispiel keine posttraumatischen Belastungsstörungen auftreten.
Und im heutigen Radioblog lässt sich Slam-Poetin Sandra Künzi vom Virusblues anstecken.
Schutzkonzept, Plexiglas, Seife, Desinfektionsmittel, Abstandsmarkierungen, doppeltes Personal und nur noch halbe Auslastung.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Bei einem Polizeieinsatz in Biel ist es gestern Abend zu einer Schussabgabe auf einen bewaffneten Mann gekommen. Der Mann steht im Verdacht, in ein Tötungsdelikt in Lengnau involviert gewesen zu sein. Dort hat die Kantonspolizei am Mittwochvormittag einen leblosen Mann aufgefunden, der Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Beim gestrigen Polizeieinsatz in Biel wurde der mutmaßliche Täter im Bereich der unteren Extremitäten von Schüssen getroffen. Der Mann wurde ins Spital gebracht und vorläufig festgenommen. In der Berner Stadtverwaltung gehen immer mehr Kaderposten an Frauen, das berichtet der Bund. Demnach betrug der Frauenanteil Ende Oktober 36,2%, ein Wert so hoch wie noch nie. Wie der Berner Gemeinderat am Donnerstag mitteilte, hat die Stadt Bern mit diesem Wert die Zielvorgabe des Jahres 2020 übertroffen. Zudem zeigt sich der Gemeinderat bestrebt, das derzeitige Resultat weiter auszubauen. Heute Morgen hat die Rechtskommission des Ständerats bekannt gegeben, wie sie zur Ehe für alle steht. Nach verschiedenen Anhörungen kam sie zum Schluss, dass die gleichgeschlechtliche Ehe auf Gesetzesstufe umgesetzt werden könne. Dasselbe gelte für die Samenspende bei lesbischen Paaren. Mit 7-6 Stimmen fiel der Entscheid allerdings ausgesprochen knapp aus, wie die Parlamentsdienste heute mitteilten. Der Ständerat wird das Geschäft voraussichtlich in der Wintersession behandeln. Das letzte Wort dürfte aber so oder so das Stimmvolk haben. Laut den amerikanischen TV-Sendern NBC News und CNN hat der neu gewählte US-Präsident Joe Biden nun definitiv auch in Arizona gewonnen. Das Rennen um den traditionell republikanischen Staat fiel ausgesprochen knapp aus. Nur 0,3 Prozentpunkte trennen Joe Biden dort von Donald Trump. Damit hat Biden mittlerweile 290 Wahlmänner und Frauen für sich gewonnen. Für einen Wahlsieg reichen 270 dieser Wahlleute. Trump steht weiterhin bei 217 Wahlleuten. In den Bundesstaaten North Carolina und Georgia ist die Entscheidung nach wie vor nicht gefallen. Damit noch zum Wetter. Morgen Samstag ist es zunächst noch etwas neblig, am Nachmittag zeigt sich dann vielerorts die Sonne, dies bei Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad. Dasselbe gilt auch am Sonntag, in der Nacht auf Montag ziehen dann dichtere Wolkenfelder auf und es beginnt vielerorts zu regnen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Dicke Post lag kürzlich in den Berner Briefkästen. Ende November entscheiden die Stimmberechtigten nicht nur über das städtische Budget fürs nächste Jahr, sie wählen auch eine neue Regierung. Und die muss derzeit vor allem eins, nämlich sparen. Ein erstes Sparpaket wurde eben beschlossen, weitere werden wohl bald folgen. Über Sparen sprechen wir in unserer Serie zu den Gemeinderatswahlen heute mit Reto Nause, Direktor für Sicherheit, Umwelt und Energie der Stadt Bern. Nauses Direktion traf die erste Sparrunde besonders heftig. Wie alle anderen hat er für seine Direktion ein Sparpaket geschnürt und dem Parlament vorgelegt. Das Parlament hat dann zwar einiges wieder rückgängig gemacht, anderes aber noch viel stärker zusammengestrichen. Wilmar Rall fragte Rethunause, wie stark ihn das enttäuscht habe.
Ich bin massiv enttäuscht, und zwar wurde namentlich das Rendezvous Bundesplatz, also das Lichtspiel, wurde gestrichen für 2021. Das Lichtspiel zieht jedes Jahr ungefähr 500.000 Menschen an. Die gehen vor oder nach dem Lichtspiel eins trinken oder gemeinsam Abendessen. Das heisst, wir generieren hier eigentlich für die Gastronomie in der Stadt Bern mit dem Lichtspiel einen Umsatz von 10 Millionen und mehr. Das wird im November 2021 die ganze Branche vor eine existenzielle Krise stellen, und ich verstehe nicht, warum das Grüne Bündnis und die SP diese Streichungen zusätzlich noch gemacht haben.
Das hat Sie sehr gestört, diese Kürzungen, und ebenfalls die Kürzungen beim Tierpark der Hölzli. Dort wurde ebenfalls massiv gekürzt. Wo hat es Ihnen sonst noch geschmerzt?
Also vielleicht ein Wort zum Tierpark noch. Der Tierpark wurde vor 5 Jahren in eine Sonderrechnung überführt. Bei dieser Überführung haben wir schon 300.000 Franken jährlich eingespart. Jetzt hat das Parlament nochmals 300.000 heraufgepappt. Das bringt den Tierpark insgesamt natürlich langsam, aber sicher an seine Limiten und in Schieflage. Und kommt hinzu, dass wir im Tierpark mit sehr großem Erfolg Fremdmittel generieren können für neue Tieranlagen. Die müssen 100% fremdfinanziert sein. Aber der laufende Betrieb, also das Futter und die Personalkosten, das bezahlt ihnen natürlich kein privater Spender und Gönner. Und hier ist die Stadt in der Verantwortung, und sie zieht sich hier langsam heraus.
Auch bei den Sensibilisierungsmaßnahmen beim Umweltschutz haben sowohl Sie, Rethunause, als auch der Stadtrat Kürzungen beschlossen. Zum Beispiel der Umwelttag, autofreier Sonntag wurde gestrichen. Ist das jetzt zielführend in Zeiten der Klimakrise, bei den Sensibilisierungsmaßnahmen für die Umwelt zu sparen?
Nein, das tut weh. Allerdings muss ich sagen, den eingesetzten Franken wollen wir ganz direkt in CO2-Reduktionen umlegen können. Und die Hauptmaßnahme, wo wir viel Geld ausgeben werden, ist der Ausbau des Fernwärmenetzes im Westen von Bern. Und das wird tonnenweise CO2 reduzieren und wird sehr schnell sehr wirksam werden. Und das ist für mich die Kernmaßnahme, wie wir unseren Spitzenplatz hier verteidigen können.
Bei manchen Maßnahmen wurden Ihre Kürzungen verschärft. Es gab andere, wo sie rückgängig gemacht wurden, zumindest teilweise. Eine ist bei der Aufstockung der Fremdenpolizei. Dort werden jetzt doch 1,5 statt 3 Stellen geschaffen. Warum sahen Sie ursprünglich dort das Potenzial, noch stärker zu kürzen, gerade bei der Bekämpfung des Menschenhandels?
Kürzen wollten wir eigentlich gar nicht, aber es sind Aufstockungen, und diese 3 Stellen, die ursprünglich mal gesprochen wurden, die sind noch nicht besetzt. Wenn man dann schon Abstriche machen muss, ist es dann natürlich schon auch naheliegend, dass man Stellen, die noch nicht besetzt sind, halt eben vakant lässt. Ich bin sehr froh, dass wir eine Aufstockung machen können, weil wir stellen schon fest bei unseren Verbundkontrollen innerhalb der Stadt Bern, dass wir immer wieder Menschen antreffen, die überhaupt nicht über einen Arbeitsvertrag verfügen, die keine Papiere haben, denen offensichtlich Papiere mitunter auch abgenommen wurden. Und das sind Menschen, die ganz offensichtlich ausgebeutet werden. Und das ist nicht nur ein Phänomen irgendwie von Prostitution und Rotlicht, wie man das vielleicht vermuten würde, sondern hier stellen wir fest, dass also auch in Grossbäckereien, in der Gastronomie diese Ausbeutung stattfindet. Und was mich absolut nachhaltig irritiert, ist, wenn wir schwarze Schafe herauspicken und 2 Monate später wieder kontrollieren, stellen wir wieder Missbräuche fest. Und die Kontrollintensität hochzuhalten, ist eigentlich ein Gebot der Stunde.
Zum Ressourcenvertrag noch mit der Kapo, das ist ja auch bei Ihnen. Dort sind die Gesamtkosten bei 32 Millionen Franken budgetiert. Wenn man jetzt das mit der Rechnung 2019 vergleicht, steigen die um rund 200.000 Franken, aber bei der Übersicht der Leistungen gehen alle zurück. Habe ich das falsch interpretiert?
Also wir haben, seit die Stadtpolizei mit der Kantonspolizei fusioniert wurde, sind die Kosten eigentlich gleichbleibend. Sie verändern sich nur, was den Teuerungsausgleich und den Konsumentenpreisindex angeht. Also hier hat weder ein Leistungsabbau noch ein Ausbau stattgefunden und die Kosten sind eigentlich eingefroren.
Und dort sind auch keine Kürzungen geplant bei der präventiven Polizeipräsenz an gewissen neuralgischen Punkten?
Das wird sich weisen, im Budget 2020 oder 2021 nicht, aber darüber hinaus läuft im Moment die Debatte ab 2022. Jetzt das Problem ist, wir haben bei der Fusionierung ungefähr 6 Millionen Einsparungen machen können als Stadt Bern. Wenn wir jetzt den Ressourcenvertrag mit der Kantonspolizei aufkünden, dann kommt uns ein neuer Vertrag mit Sicherheit teurer und wird weniger Leistung bringen.
Und es ist nicht möglich, im bestehenden Ressourcenvertrag weniger Leistungen zu verlangen.
Dann müssten wir ihn aufkünden und wir profitieren im Moment von einer Pauschalisierung der Leistung. Also es gibt Jahre, wo wir sehr viel Leistung der Kantonspolizei in Anspruch nehmen müssen, also eine Euro 08 jetzt beispielsweise, und andere Jahre, da sind diese Leistungen etwas weniger. Und eine Aufkündigung würde bedeuten, dass wir hier jährlich irgendwo Schwankungen haben, würde auch bedeuten, dass wenn wir Events in der Stadt Bern haben, die wir eigentlich von Polizeikosten etc. entlasten wollen, damit sie überhaupt nach Bern kommen, dass wir neu diese Kosten auch bezahlen müssten. Also eine Aufkündigung des Vertrags ist irgendwo ganz eine dumme Idee.
Könnte ein solcher Pauschalvertrag nicht auch dazu führen, dass man die Leistungen möglichst ausreizt?
Das passiert im Moment auch. Also immer wenn wir Probleme haben innerhalb der Stadt Bern, profitieren wir ja davon, dass das Korps viel grösser ist als zu Zeiten von der Stadtpolizei. Und das war matchentscheidend in der Vergangenheit unter dem ganzen Aspekt des Terrorschutzes beispielsweise. Also ein Rendezvous-Bundesplatz, das müssen wir schützen mit Pollern und auch mit Einsatzkräften, die vor Ort sind. Weihnachtsmärkte müssen wir schützen. Das sind alles Aufwendungen, die es in der Vergangenheit nicht gab. Und hier profitieren wir vom Pauschalvertrag.
Könnte das auch der Grund sein, dass in letzter Zeit wurde ja häufig auch kritisiert, dass bei Demonstrationen ein sehr grosses Polizeiaufgebot vor Ort war und sehr schnell, sehr repressiv in Anführungszeichen vorgegangen wurde. Ist das auch ein Grund für diesen Pauschalvertrag?
Nein, ich glaube, wir behandeln jede Kundgebung aufgrund der Sicherheitslage, wie wir sie einschätzen. Wir haben bei bewilligten Kundgebungen meistens überhaupt keine Probleme. Wir haben bei unbewilligten Kundgebungen vielfach Probleme. Aber es ist in der jüngeren Vergangenheit in der Stadt Bern eigentlich zu wenig Zwischenfällen im Zug von Kundgebungen gekommen. Was wir im Moment damit konfrontiert sind, ist, dass wir jeden Samstag Leute haben, die gegen Corona-Massnahmen des Bundesrats demonstrieren, dass sie die Masken nicht tragen und dann irgendwo noch in den Laubengängen spazieren gehen. Und das sind auch wieder Herausforderungen, die hatten wir so nicht noch vor 2 Jahren.
Das letzte Wort über das Budget 2021 hat ja das Stimmvolk. Es gibt Opposition, die Wirtschaftsverbände wollen zusammen mit den bürgerlichen Parteien das Budget bekämpfen. Auch Ihre Partei, die CVP. Verstehen Sie diesen Widerstand?
Ja, ich verstehe den Widerstand. In den letzten 4 Jahren hat die Stadt Bern rund 100 neue Stellen geschaffen. Wir sind in einer 4-zu-1-Konstellation im Gemeinderat. Solche Mehrheiten sind ungesund und verleiten dazu, dass man sich etwas in eine Selbstbedienungsmentalität verfällt. Gleichzeitig sind die Einnahmen ins Stocken geraten und werden in der Zukunft noch viel mehr stocken wegen Corona. Und ich glaube schon, dass wir ernsthaft ein Sparpaket schnüren müssen und auf keinen Fall über Steuererhöhungen nachdenken sollten, weil da sind wir ja schweizweit gesehen schon enorm hoch. Wenn wir etwas tun wollen für die Zukunft, dann ist es Arbeitsplätze erhalten, Arbeitsplätze schaffen und das verträgt sich nicht mit neuen und höheren Steuern.
Diese Debatte wird auch die nächsten 4 Jahre die Arbeit im Gemeinderat bestimmen. Haben Sie schon irgendwelche Vorstellungen, in welchen Direktionen bestenfalls am meisten gespart werden könnte in den nächsten 4 Jahren?
Also es gibt so kleine Beispiele. Wir leisten uns den Luxus eines Rebguts der Stadt Bern, das jährlich Defizite schreibt. Wir betreiben Logistik Bern, eine Materialzentrale, die auch jährlich Defizite schreibt. Wir betreiben ein Altersheim Kühlewil, was an sich eine kantonale Aufgabe wäre und, und. Ich glaube, da muss man ohne Scheuklappen die Diskussion führen und muss sagen, okay, wer erledigt in unserem Staatswesen denn was? Und dort, wo der Kanton halt in der Federführung ist, dort kann vielleicht die Stadt sich einen Rückzug auch erlauben.
Reto Nause ist Sicherheits-, Umwelt- und Energiedirektor der Stadt Bern. Er kandidiert am 29. November erneut für die Stadtregierung. Am Montag gibt's unser letztes Spargespräch mit den Gemeinderatskandidatinnen, dann mit Stadtpräsident Alec von Grafenried.
Rabe Info.
Gleich geht es hier im Rabe-Info um Krankheiten in digitalen Spielen. Die Medizin dagegen stammt derweil aus den Verstärkern dieser Band hier. Das sind die Foo Fighters mit Shame Shame, dem ersten Release von ihrem neuen Album Medicine at Midnight.
Info. Kultur.
Krankheit ist normalerweise keine erfreuliche Angelegenheit und auch nicht etwas, womit man sich in der Freizeit gerne beschäftigt. Nichtsdestotrotz ist Krankheit etwas, was relativ oft in einer Freizeitbeschäftigung auftaucht, die fast 40% der Weltbevölkerung regelmäßig ausübt. In Games. In der akademischen Forschung werden digitale Spiele immer noch etwas stiefmütterlich behandelt, obwohl sie omnipräsent sind in unserer Gesellschaft. Dem Abhilfe schaffen will unter anderem die Textsammlung «Krankheit in digitalen Spielen». Die Textsammlung enthält insgesamt 21 Aufsätze, die sich alle irgendeinem Aspekt von Krankheit in digitalen Spielen widmen. Dabei ist die Bandbreite enorm. So untersuchen etwa einige Texte, welche Rückschlüsse sich von der Darstellung von Krankheiten in Games auf unsere Gesellschaft schließen lassen. Andere widmen sich neuen Independent Games, die Krankheiten wie Krebs oder psychische Störungen wie Psychose und Depression erfahrbar machen sollen. Und wieder andere besprechen zur Zuschreibung von Krankheit aus feministischer Perspektive. Herausgegeben haben Krankheiten in digitalen Spielen Arno Görgen und Stefan Heinrich Simont. Beide sind wissenschaftliche Mitarbeiter, der eine an der Hochschule der Künste in Bern, der andere am Institut für Medienwissenschaft in Marburg. Gisela Feutz hat bei den beiden nachgefragt, warum denn Krankheiten so interessant sind für die Spielwelt.
Krankheit ist ein Thema in Spielen, das oftmals dem entgegensteht, was viele Spiele implizit versprechen. Spiele versprechen ja oftmals, hier kannst du aktiv sein, hier kannst du super hoch springen, so Super Mario, oder hier kannst du, bist du ein toller Kämpfer oder eine tolle Kämpferin, ja, bist stark, bist unabhängig. Und Krankheit in Spielen ist eben oftmals gerade das Gegenteil davon. Gerade deshalb ist es, glaube ich, ein super spannendes Thema.
Dann kommt noch dazu, dass Krankheiten in Spielen natürlich auch in gewisser Weise als Krankheiten eingeübt werden. Also wie geht eine Gesellschaft mit Krankheit um? Das ist etwas, das man im Spiel erlernen ist vielleicht zu viel gesagt, aber was man im Spiel zumindest gezeigt bekommt. Man bekommt Handlungsmöglichkeiten gezeigt, wie man mit Krankheiten umgeht. Ob die jetzt positiv oder negativ sind, das ist dabei mal völlig dahingestellt.
Ein Kapitel in eurem Buch enthält Texte, in denen es um psychische Krankheiten geht in Games. Und dabei zeigt sich, gerade in Horror-Games ist die Psychiatrie als Institution ein beliebtes Setting. Warum?
Ich glaube, die Psychiatrie als Setting ist so beliebt, weil sie sich jenseits unserer alltäglichen Erfahrung befindet. Also wenn ich sage unsere Erfahrung, dann spreche ich jetzt in Anführungszeichen von Personen, die eben nicht irgendwie Erfahrung haben, in einer solchen psychiatrischen Institution zu arbeiten oder als PatientInnen untergebracht zu sein. Ich glaube, psychische Krankheiten sind etwas, das wir aus unserem Alltag gerne zu verbannen neigen, aus dem öffentlichen Leben, und was dann eben in Privaträumen natürlich vor allem um sich greift und natürlich auch in solchen ausgelagerten Institutionen an bestimmten Orten, zu denen nicht jeder Zugang hat. Die psychische Krankheit steht im Gegensatz zu dem, was wir als Selbstverständnis eigentlich immer gerne vor uns hertragen. Dass wir vernünftig sind, dass wir unsere Impulse kontrollieren können. Und gerade in solchen psychiatrischen Institutionen lassen sich da natürlich super Schreckensmythen reproduzieren, aufgreifen und verhandeln.
Es gibt ja nun eine, sage ich jetzt mal, neuere Generation von Games, die Krankheiten anders angehen, eben nicht unbedingt das Schreckszenario zelebrieren oder diese Stigmatisierung weitertragen, sondern es geht darum, Krankheiten auf eine andere Art und Weise erfahrbar zu machen. Also die Texte, die zeigen, dass es Games gibt, die Psychose behandeln oder eben Depression, also das auf spielerische Ebene umsetzen. Kann denn das funktionieren?
Es kann nur bis zu einem bestimmten Grad funktionieren. Also natürlich wird einem Außenstehenden, der jetzt nicht an einer psychischen Störung leidet, nie zu 100% vermittelt werden können, wie es jetzt tatsächlich ist, so etwas zu haben. Aber man kann einen Eindruck bekommen. Also man kann zu einem gewissen Grad bestimmte Probleme, bestimmte Handlungsweisen sehen, erspielen teilweise. Und auf diese Weise zumindest so etwas wie Empathie für diese bestimmten Probleme dann eben auch entwickeln.
Und andersrum ist es tatsächlich ja auch so, dass Leute, die unter einer psychischen Erkrankung leiden, oftmals ja in der Situation sind, dass die medialen Repräsentationen, die sie sehen, sind dann stigmatisierend. Und das ist natürlich nicht besonders schön. Und ich hatte auch die Situation, dass nach einem Vortrag mal auch eine Person zu mir kam, die mir erzählte, dass sie unter einer Psychose leidet und aber durch ein solches Spiel, es sei einfach mal hier genannt, Hellblade, Senua's Sacrifice, ein Spiel, in dem man eine Kriegerin in der nordischen Mythologie verortet spielt, die selber auch unter einer Psychose leidet, dass sie dadurch eben sich bestärkt gefühlt hat, sich verstanden gefühlt hat, dass es mal eben nicht irgendwie der verrückte Wissenschaftler war, der die Weltherrschaft ergreifen will, sondern mal eine Figur, mit der man wirklich mitfühlen kann und sich verstanden fühlen kann. Ich glaube, das ist also auch wichtig für die betroffenen Personen.
Ein Spiel, das behandelt wird in einem der Texte, dreht sich um Krebs. Also ich habe da die Möglichkeit, als Avatar in einen Körper hineinzuschlüpfen und zu beobachten, was passiert eigentlich genau in so einem Körper bei einer Chemotherapie. Werden denn Games im medizinischen Alltag als ernstzunehmende Mittel diskutiert? Oder anders gefragt, kann man sagen, dass digitale Spiele Mittel gegen reale Krankheiten sein können?
Es ist in gewisser Weise eine etwas schwierige Frage, weil vielfach die tatsächlichen Wirkungen noch nicht so recht erforscht sind, aber gleichzeitig es ein unglaublich wachsender Markt ist. Also diese sogenannten Games for Health, also Spiele für Gesundheit, sind ja etwas, was überall aus dem Boden schießt und die auch zunehmend gefördert werden, auch von Krankenkassen oder von staatlicher Seite. Und man erkennt da schon ein relativ großes Potenzial. Ein schönes Beispiel, was mir ganz spontan noch einfällt, ist Tetris. Bei Tetris wurde nachgewiesen, dass, wenn Tetris direkt nach einem traumatischen Ereignis gespielt wird, zu einem bedeutenden Anteil zum Beispiel keine posttraumatischen Belastungsstörungen auftreten. Also es gibt Spiele, beispielsweise im Bereich der Dyskalkulie, die tatsächlich funktionieren, wo auch die Wirkung nachgewiesen ist. Nur das sind eben dann Einzelbeispiele und diese Gesamtwirkung, die müsste vielleicht noch ein bisschen besser in den Blick genommen werden.
Die Frage hat sich mir auch noch gestellt, beziehungsweise die Frage wird ja auch in einem der Texte verhandelt. Wo geht es denn wirklich darum, eine Kondition ernst zu nehmen, eine Krankheit ernst zu nehmen, und wo wird sie quasi im Spiel verwendet, um Sensationslust auch zu befriedigen?
Ja, es kann natürlich auch immer beides sein, würde ich jetzt einfach mal ganz im groben Pinsel malend behaupten. Oftmals sind es Indie-Produktionen, Indie-Titel, unabhängig produzierte Spiele, die natürlich gerade aufgrund dieser Sache, dass sie sagen, wir haben mit Betroffenen gesprochen oder ich erzähle hier als erkrankte Person meine eigene Geschichte. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um ja Authentizitätsarbeit, könnte man sagen, zu leisten, um dem Spiel zu attestieren, das ist was ganz Besonderes, was natürlich dann auch sich verkaufen soll oder gespielt werden soll. Und das ist auch gar nicht unbedingt kategorisch schlecht, ne?
Ihr habt zusammen dieses Buch herausgegeben, dieses dicke Buch mit ganz, ganz vielen Texten dazu. Was war denn für euch eine Erkenntnis, die euch vielleicht am meisten beeindruckt hat oder etwas, was euch vorher nicht bewusst war?
Ich habe ja schon geahnt, dass Krankheit ein wichtiges Thema ist. Aber was mir das Buch einfach nochmal in der täglichen Arbeit vor Augen geführt hat, ist, wie omnipräsent das Thema dann tatsächlich ist. Also in welchen Spielen es tatsächlich vorkommt und auch wie weitgreifend Spiele dann eben kulturelle Ideen um Krankheiten aufgreifen. Also man hat ja vorher erstmal so vielleicht auch sowas Comic- oder Karikaturhaftes erstmal im Kopf vielleicht gehabt und diese Tiefe, die hat mich tatsächlich überrascht.
Sagt Arno Görgen. Ebenfalls im Beitrag gehört haben wir Stefan Heinrich Simont. Die beiden sind die Herausgeber der Textsammlung «Krankheit in digitalen Spielen». Sämtliche Beiträge dieses Buches gibt's online gratis zu lesen. Den Link zur entsprechenden Seite findet ihr bei uns auf info.rabe.ch.
Rabe Info Radioblog.
Es ist Freitag und damit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblog. Dieser stammt heute aus der Feder von Slam-Poetin Sandra Künzi, die sich mit dem sogenannten Virus-Blues infiziert hat.
Ich weiss ja nicht, wie es euch geht. Wie soll man jetzt noch rausgehen? Wie soll man noch unverkrampft husten?
Wenn du gehst, du.
Wie soll man noch lustvoll umküssen heutzutags? Eben, kein Theater, Dabei sind sie wahrscheinlich nicht so ansteckend wie Shoppen.
Schön wäre es, wäre ein bisschen ansteckender, hat Kultur.
Aber zu ist zu. Und halb offen ist eben auch zu. Weil halb offen, wenn niemand kommt, ist wie zu. Aber man kann ja bei Anlässen, also bis 50 oder 5 oder 30 Leute, je nach Kanton. Aber wenn jemand kommt, ja, können sie beweisen, dass das wegen diesen Massnahmen ist. Wie soll ich das beweisen?
Bleiben Sie zu Hause.
Aha.
Ohne Kultur gibt es eigentlich keine Gesellschaft.
Ja, eben.
Wir haben alles gemacht, was wir machen sollten. Schutzkonzept, Plexiglas, Scheife, Desinfektionsmittel, Abstandsmarkierungen, doppeltes Personal und nur noch halbe Auslastung. Pure Sieg. Was sollen wir schon noch machen?
Ohne Kultur gibt es eigentlich keine Gesellschaft.
Ja, wenn man nichts mehr macht, also keine Kultur mehr, dann fällt dann nichts mehr aus, dann braucht es auch keine Ausfallentschädigungen mehr, dann bleiben einem nur noch 10. 10, die ausfallen.
Oh.
Einer nach dem anderen. Ja, dann macht es ja nichts, wenn du nicht mehr zu beißen hast.
Schlecht bezahlt und häufig nicht sehr geschätzt.
Oh, ich habe den Blues.
Ja, das ist alles recht deprimierend.
Ich habe den Blues.
Ja, düster, sehr düster. Hey, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber manchmal hat man halt den Blues und dann, dann hilft es einem vielleicht, wenn man an positive Sachen denkt. Zum Beispiel an das hier.
That son of a bitch off the field right now, out, he's fired. He's fired!
Genau, he's fired.
We did it, Joe.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Freitag, dem 13. November. Das nächste aktuelle Info gibt es dann am Montag wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem Beitrag über die Forderung nach einer Aufsichtsdelegation im Kampf gegen Machtmissbrauch im Sport. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Wilma Rall, Gisela Feutz und Sandra Könzi. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr das Rabe-Info am Menti wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit und bleibt gesund.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.